Sendepausen vorm Jingle steigern die Spannung. Das ist besonders wichtig bei einem Politmagazin, welches alle zwei Wochen auf Radio Blau läuft und in diesem Fall, diesem sehr konkreten Fall, linksdrehendes Radio sich nennt.
Es könnte auch die Angst steigern, dass der Strom ausgefallen ist, das Internet aus ist, ja. Irgendwas.
Genau. Unsere vielen Ehrenamtlichen bei Radio Blau springen aus den Stühlen und rennen quasi schon Richtung Radio, um zu gucken, was da ist.
Ja, ne? Genau.
So die Notfall-Playlist zu starten.
Richtig, so ja, genau. Ja. Aber ja, man kann auch die Stimmung steigern. Guten Abend.
Es grüßt euch, liebe Helferinnen, liebe Hörerinnen, das linksdrehende Radio aus den Studios von Radio Blau an diesem Freitagabend. Jens und Jule diesmal. Wir haben jetzt alle Kombinationen durch übrigens in den letzten drei Sendungen. Alle Potte. Ach nee, halt, ich war ja alleine. Eine Kombination fehlt. Nur Krex und ich.
Das gab es aber auch schon.
Gab es auch schon.
Das gab es ja, schon.
Wir haben wirklich alles schon. Außer du warst noch nie alleine.
Doch, ich war auch schon mal alleine. Und echt? Zwar wird die Konstellation, könnte in zwei Wochen wieder eintreten, wenn nämlich ihr woanders weilt und ich vielleicht noch oder überhaupt
noch anders
noch hier bin.
Mhm. Noch woanders.
Genau. Mhm. Wir hatten mal versucht, dass ich sozusagen hier bin, ihr im Pfingstcamp der Linksjugend Sachsen seid, in Tschechien. Und ich dann irgendwas rüber streame, aber das war dann, glaube ich, so langweilig, dass es.
Dass du eingeschlafen bist und vergessen hast, einen Regler hochzuziehen.
Irgend sowas, oder es hat nicht funktioniert. Wir müssen uns auf jeden Fall etwas dafür ausdenken.
Das machen wir heute live in der Sendung.
Genau, und vor der Sommerpause müssen wir auch nochmal schaffen, zu dritt zu senden.
Hm. Da, du willst aber sozusagen, du verkündest hier gerade live, dass du nicht ins Pfingstcamp kommst, quasi.
Das könnte eintreten. Hm. Ich erinnere mich an das letzte Jahr, strömender Regen. Winterjackenwetter.
Aber eigentlich müssten wir doch Werbung fürs Pfingstcamp machen. Naja.
Bäh. Es ist auch dieses Jahr später vielleicht, nämlich am 7. Ja, Juni, genau. 6. Juni.
Krex und ich, wir fahren ja hin, ne? Und
ja.
Wir machen hier mit Werbung.
Und das ist doch schön.
Ist eigentlich auch okay, da hinzufahren.
Ja. Ne? Letztes Jahr war, glaube ich, so Katerstimmung, aber das führt jetzt hier vielleicht zu weit, weil die Mutter aller Mütter der Linksjugend Sachsen ein bisschen im Wanken war und dieses Jahr wird vielleicht Champagner getrunken oder so, weil das Wankelschiff wieder auf Kurs ist.
Die wankende Mutter ist in ein weiches Bett gefallen.
Richtig.
Ne? Genau.
Ja.
Und hat es jetzt schön warm und möglich.
Ja, man könnte interessiert fragen, ob das Auswirkungen auf die Mutterkuh, auf das
Kalb.
Auf das Kalb hat, auf den Jugendverband. Mhm. Könnte man fragen.
Das könnte man sicherlich. Ich werde mir die Frage im Hinterkopf behalten. Wir werden hoffentlich bis in zwei Wochen dann eine sehr gute Antwort finden. Ne?
Genau.
Ist das schon in zwei Wochen? Ist schon in zwei Wochen? Ne?
Ja, und du kannst vielleicht bis zum Ende der Sendung nochmal überlegen, mit welchen
Mitteln
du das Pfingstcamp hier noch bewerben willst.
Gut. Naja, auf Radio Blau wird das schwer. Naja, man müsste, man könnte aktuell bestechen, dass die noch jemanden von der Pfingstjugend hier das Pfingsttreffen bewerben lassen.
Nee. Es gibt ja wirklich eine Pfingstjugend, das ist ein Jugendverband, glaube ich, ne? Oder
ist
so
richtig.
Ein Pfad.
Ja, über die reden wir jetzt gerade.
Finderverband, okay. Mhm. Na, mach doch mal das Brett aus.
Das Brett auf.
Das Brett aus.
Mach doch mal das Brett auf.
Genau. Mhm. Wir sind in bewegten Zeiten.
Das ist übrigens, das könnten wir eigentlich mal mit ins Jingle einbauen. Wie du sagst, wir leben in bewegten Zeiten oder wir befinden uns in bewegten Zeiten.
Wieso klingt das so abgebrüht oder was?
Nö, aber ich würde sagen, das sagst du im Schnitt aller zwei Sendungen.
Ist ja aber auch so, ne?
Ja, ja, ja. Aber finde mal jemanden, der sagt, übrigens damals, wir hatten immer das Gefühl, wir leben in unbewegten Zeiten.
Ja, das stimmt natürlich, ne? Aber es war schon mal irgendwie klarer, oder? So die Weltpole, West, Ost.
Lange her, hä?
Wurde doch nicht so viel über das Klima geredet.
So. Auch die Leute damals hatten doch nicht das Gefühl, es wäre gar nicht los.
Ja, ja.
Halt gab es sauren Regen und so.
Ja, ja, das stimmt. Ich meine, es
atomare Bedrohung, also.
Es war nicht so aufgeregt, oder?
Oh. Also ich weiß nicht, also.
Stimmt, ja. Jede Zeit hat ihre Wunden und wenn man im
Kapitalismus. Die Skala und wer bewertet?
Wenn man im Kapitalismus lebt, ist eh immer alles defizitär.
So. Ha! Jetzt hast du es gesagt. Das ist auch gut.
Was? Kapitalismus?
Ja.
Mhm.
Da reden wir viel zu wenig drüber eigentlich im Linksdrehen.
Das glaube ich, ja.
Das ist glaube ich. Glaube ich dir aufs Wort.
Ja, ja, aber das ist, könnte man jetzt auch lange rumphilosophieren, aber wir können ja mal den Turn kriegen. Wir leben in bewegten Zeiten.
Ah,
wenn man,
geht mir runter wie Öl.
Wenn man Wahlen als Indikator dann oder Wahlergebnisse als Indikator in Indikatoren für bewegte Zeiten liest oder Kopf an Kopf rennen bei Wahlen. Es gab jetzt jetzt fange ich einfach mal an, eine Reihe von Wahlen. Ne? Es gab Wahlen, die waren schon ganz schön aufregend, nicht nur in Deutschland.
Mhm.
Zum Beispiel
wir gucken jetzt erstmal auf Europa. Ne?
Ja, auf Europa in Rumänien. Das ist ein EU-Mitglied seit doch geraumer Zeit, eines der letzten Länder, was mit aufgenommen wurde. Wurde am letzten Sonntag der Präsident gewählt, im zweiten Wahlgang. Im ersten Wahlgang totales Hallo, war ein Faschist, kann man sagen, mit 40%, glaube ich, Nase vorn, kommt aus der Hooligan-Szene, will wieder eine Monarchie aufbauen, sich gegen Russland orientieren. Und der nachfolgende Kandidat hatte nur 20%, ist so ein EU-Liberaler, so ein typischer EU-Liberaler. Und bei der Wahl waren viele Titel, ne? Wird Rumänien bald von Faschisten regiert, tritt aus der EU aus, keine Ahnung, Putin.
Weißt du, wer König werden soll, wenn da die Monarchie wieder hingebaut
wird? Da wahrscheinlich dieser Fascho, ne?
Ja.
Und die Vorgeschichte ist ja tatsächlich.
Es funktioniert doch Monarchie nicht.
Es gab vor einigen Wochen die echte Präsidentschaftswahl. Dort hatten auch ultrarechte Kandidat gewonnen und die Wahl ist vom Verfassungsgericht annulliert worden wegen Wahlbeeinflussung durch Ungarn. Mensch, durch Russland. Und darum ist diese Wahl überhaupt nochmal, hat stattgefunden und um es jetzt aufzulösen, im zweiten Wahlgang wissen bestimmt Leute, die sich ein bisschen dafür interessiert haben, hat dieser EU-geneigte liberale Kandidat gewonnen und mit ein paar Prozent Vorsprung, aber es war jetzt nicht kein Spaziergang, glaube ich.
Portugal.
Naja, Portugal ist ein bisschen erschreckend. Ich habe mich erinnert, dass ich vor einigen Jahren in so einer Gesprächsrunde auch mit Linken aus Portugal saß und Spanien. Und da hieß es noch, naja, der AfD-Verschnitt dort, Senga heißt der, glaube ich. Naja, so groß ist der nicht. Vox heißt es in Spanien, ne? Ja. Und jetzt hat diese Partei auch 23% bei den Wahlen nach den Konservativen geholt und die Linke ist quasi abgestraft, ne? Also, wenn man die SPD links nennen will.
Aber auch in Portugal gab es ja schon immer auch so ein bisschen ein Auf und Ab, ne?
Ja, aber es gab lange eine Mitte-Links- oder sogar Mitte-Links-Regierung, sogar unter Beteiligung der demokratischen Sozialisten, die nicht die sozialistische Partei sind, sondern.
Nicht die CDU?
Nicht die CDU, genau.
Genau, die sozialistische Partei in Portugal hieß nämlich CDU. Das.
Nee, PS heißt die, glaube ich.
Ja. Ja. Und die CDU ist die.
Ist so eine ökologische Partei.
Ja.
Genau. Und die Linke heißt Bloco. Und die hat bloß noch einen Sitz. Das ist schon ein bisschen dramatisch, ja.
Ja, man hat immer, ja, genau, im Moment so ein bisschen, in Portugal ist es ja nicht ganz so schlimm, Brille auf Portugal geguckt, ne?
Ja, wahrscheinlich, ne, und jetzt, genau.
Muss man gucken, ob sich das verstetigt, was da jetzt gerade ins Wanken gerät, ne?
Richtig, ja. Die Mutter, die ins Wanken gerät, ja. Und Polen.
Polen
Präsidentschaftswahl.
Ist immer noch offen, ne?
Polen ist offen.
Was? Die Präsidentschaftswahl ist noch offen.
Auch da hat der liberale Bürgerplattform-Kandidat, liegt so ein paar Prozente vor dem PiS-Kandidaten, also dem Ultrarechten. In einer Woche sind die Stichwahlen.
Und alle kämpfen um die Stimmen der faschistischen Kandidaten irgendwie, ne? Also der Wählerinnen der faschistischen Kandidaten jetzt.
Irgendwie ja, ne?
Versuchen da anzudocken.
Naja, wobei es sind, also die Linke ist da auch zersplittert. Es gab, glaube ich, drei linke Präsidentschaftskandidaten, die auch alle so irgendwie kleine, passable Ergebnisse hatten. Ich glaube, Rasim hatte sogar 10. Das ist das Pendant zur progressiven Linkspartei in Deutschland oder ja irgendwie so eine progressive, reformierte, linke, sozialistische Partei. Und heute haben wir ja gelesen, dass zum Beispiel Rasem und vielleicht auch die anderen linken Parteien, die es gibt, den liberalen Kandidaten nicht unterstützen wollen. Mhm. Was natürlich dazu führen könnte, dass der Fascho gewinnt. Aber das sind Diskussionen, die müssen die auch führen. Ne? Mhm. Das klingt ein bisschen wackmutig.
Wackelmut,
ja. Mhm. Zumal der bisherige, ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, der bisherige Präsident in Polen ist auch PiS, also ultrarechts und blockiert tatsächlich Gesetze von der jetzt ja nicht mehr rechten Regierung. Mhm. Ne? Der hat schon irgendwie eine stärkere Rolle wahrscheinlich als
Bundespräsident,
genau, der auch nicht direkt gewählt wird, ne? Mhm. Genau.
Ja, das ist genau das politische System ist schon ein bisschen präsidialer als das deutsche.
Richtig. Mhm. Genau. Aber.
Mhm. Aber wir schauen trotzdem im Laufe der Sendung auch auf eine Wahl, aber nicht auf die bisher genannten.
Genau, und zwar relativ bald.
Okay.
Wegen hier, ne?
Ich soll nicht so viel quatschen, meinst du?
Ach so, ja. Wir gucken auf dem Land, was, vielleicht kennen das Leute, es klingt jetzt komisch, weil sie da Urlaub machen oder gemacht haben.
Ach so, ich dachte, du sagst sowas wie, vielleicht kennen das Leute gar nicht.
Vielleicht kennen das Leute. Ja, ich glaube, es liegt es am Adriatischen Meer, jetzt bin ich auch ein bisschen, ich denke schon, Albanien. Es geht um Albanien, auch da wurde gewählt vor ein paar Wochen. Genau, und wir wollen uns das gleich mal genauer anhören, weil auch da gibt es Hoffnungsschimmer, aber natürlich auch eine Gesellschaft, die, naja, irgendwie postsozialistisch ist, wo es sehr korrupte Verhältnisse gibt, viel Armut und so. Mhm. Ja, genau. Mhm. Machen wir gleich.
Und du hast eine Expertin ausgegraben.
Ich habe eine Expertin ausgegraben, nämlich Inwa Halili, sie ist Gewerkschaftssekretärin und bei der Linken aktiv, kann man auch so sagen. Und hatten eine große Expertise in Bezug auf das Land.
Nur? Und dann, weiß ich nicht, machen wir noch ein bisschen Sachsen und drumherum.
Ja.
Und dann habt ihr euer linkstrainer Radio, wie man so schön sagt bei uns.
Richtig, ne? Und jetzt machen wir Werbung und dann reden wir einfach, oder?
Weil wir ja in bewegten Zeiten leben, in belebten Zeiten wegen.
Müssen wir jetzt noch Musik auswählen?
No.
Nein.
Wir hören einfach die zweite Strophe.
Okay.
Leute, die öfter links ins Radio hören, brauche ich nicht sagen, dass es sich um einen Titel auf dem neuen Album Böse Wörter von Audio 88 handelt. Nicht wahr?
Na da. Los.
Bis gleich. Achso, vielleicht hören wir auch zwei Titel, weil der Titel ist nicht so lang und ich muss ja jetzt gleich hier, ne?
Ja, bitte.
Das Telefon bedienen. Ja. Naja, wem erzähle ich das?
Komm ein paar Minuten an so ziemlich jede Trost. Scheiß drauf.
Audio 88. Zweite Strophe heißt der Titel. Viele gute Titel auf dem neuen Album Böse Wörter.
Genau, wir haben neulich gerätselt, wann du bei dem Konzert warst. Aber das können wir dann nach unserem inhaltlichen Blog weiterführen? Jetzt
kommt dann im Musikteil.
Kommt der Musikteil, den wir nicht haben. Wir haben einen kurzen Ritt gemacht über Wahlen, die am letzten Wochenende, glaube ich, in europäischen Staaten stattgefunden haben und haben auch schon angeteasert, dass wir jetzt über ein Land sprechen wollen, das ja oft, glaube ich, auch in der medialen Berichterstattung jetzt nicht so im Mega-Fokus steht, was auch kein EU-Mitglied ist, aber ist ja... waren alle, über die wir jetzt gesprochen haben, ne? Waren EU-Mitglieder, genau. Albanien ist kein EU-Mitglied, aber das ist auch keine wichtige Kategorie für unser Gespräch. Wir haben Inwa Halili hier am Hörer quasi, am Mikrofon, die sich gut auskennt mit den Verhältnissen in Albanien und sie ist Gewerkschafterin und wird jetzt mit uns sprechen. Hallo, Inwa.
Hallo, Julia. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, genau. Und vielleicht um Hörerinnen und Hörer erstmal reinzuholen, Albanien liegt in Südosteuropa. Ich habe schon gesagt, ist kein EU-Mitglied, aber das ist auch scheißegal. Vielleicht kannst du kurz umreißen, in welcher wirtschaftlichen, sozialen, politischen Lage Albanien eigentlich steckt. Es ist ein relativ kleines Land, 2,5 Millionen Einwohner maximal, habe ich nochmal nachgelesen. Genau.
Genau. Ja, also Albanien ist ja zuallererst das schönste Land der Welt. Nein, Spaß beiseite. Also Albanien hat tatsächlich ernsthafte politische und soziale Probleme, die ja, ich sag mal, einerseits hausgemacht sind. Das hat, ne, wir haben eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit in Albanien. Wir haben total viele Menschen, die keine Perspektive in Albanien sehen und Albanien seit über 30 Jahren verlassen. Wir haben es mit krassen sozialen Ungerechtigkeiten zu tun. Also das monatliche Durchschnittsgehalt liegt bei 500 Euro offiziell und die Lebensbedingungen sind fast genauso teuer wie in Deutschland, ne, wie in Berlin. Und wir haben es auch mit einer, ja, sozusagen die Unabhängigkeit von Gerichten und Behörden, das ist auch nicht gesichert. Das sind das auf der einen Seite, aber wir haben auch Probleme, die äußeren Einflüssen untergeordnet sind. Beispielsweise, je nachdem, welche Großmächte, sage ich mal ganz vorsichtig, dort stark sind und ihren Einfluss haben. Also in Albanien ist die geopolitische Einflussnahme ein sehr komplexes Thema. Historisch bedingt gab es Versuche aus der Türkei, aus Saudi-Arabien, aus Katar, politischen Einfluss zu gewinnen. Das ist alles weitgehend erfolglos geblieben. Das hat auch genau mit historischen Gründen zu tun, weil Albanien über 500 Jahre von der Türkei besetzt war. Und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Einfluss der USA, der hingegen dauerhaft und deutlich spürbar ist, aber auch er hat Konjunkturen immer wieder. Mal ist er größer, mal kleiner gewesen und das hat dann auch unterschiedliche Gründe. Irgendwie, weiß ich nicht, wenn man sich so ein bisschen so den EU-Integrationsprozess anguckt ne, oder ob wir uns irgendwie so internationale Kriege angucken, also beim Afghanistan-Einsatz, Irak-Krieg, beim russischen Angriff auf die Ukraine. Das waren alles Konjunkturen mit einer sehr hohen, spürbaren Anwesenheit der USA in Albanien. Dann wiederum gab es Aufnahmeverhandlungen mit der EU, mit ne, und dann USA zieht sich zurück. Verhandlungen werden für gescheitert erklärt, die USA geht voll rein und das Letzte, was sie da direkt danach durchgesetzt haben, war die Eröffnung eines US-Stützpunktes. Also insofern spielen diese äußeren Faktoren auch eine Rolle, wo und wie sich der Staat gerade politisch bewegt. Das ist so ein bisschen so außenpolitisch gesehen. Innenpolitisch haben die 90er und 0er Jahre natürlich auch starke Narben hinterlassen, politische und wirtschaftliche Narben hinterlassen. In den 90er Jahren gab es einen Bürgerkrieg, bei dem über 3000 Menschen gestorben sind, ermordet wurden. In den 0er Jahren gab es eine Welle massiver Privatisierungen, die im Namen der europäischen Integration sogar als Erfolgsmodell gefeiert wurden. Und natürlich brachten sie keinen Fortschritt, sondern eine Vertiefung der Korruption. Die wirtschaftliche Macht konzentrierte sich immer mehr in den Händen von weniger. Die albanische Oligarchie ist zwar in den 90er Jahren geboren, aber zu diesem Zeitpunkt wurde sie noch mehr gestärkt und sie ist mittlerweile auch fester Bestandteil des politischen Systems. Und vielleicht hier so eine, es ist keine Anekdote, das erzähle ich immer wieder, wenn ich gefragt werde. So einer der bekanntesten Gesichter sozusagen der albanischen Oligarchie ist Samir Mane, der ist vor ein paar Wochen von Forbes als einer der reichsten Männer der Welt gelistet. Mane gehört unter anderem das Bergbauunternehmen Alpcom in einem der Epizentren von Arbeitskämpfen der letzten Jahre und immer wieder haben sich dort Bergarbeiter organisiert, gestreikt, protestiert für Tarifverträge und für besseren Arbeitsschutz, denn immer wieder kehrten Kollegen nicht lebend aus den Tiefen des Bergbaus zurück und immer wieder wurden diese Auseinandersetzungen von ihm niedergeknüppelt und beendet. Also haben wir ein immenses sozusagen Ungleichgewicht der Verteilung des Reichtums und politisch, wenn man sich so ein bisschen so die politische Landschaft und die politischen Parteien anguckt, gibt es zwei Parteien, große Parteien, die sozialistische und die demokratische Partei und auch eine Auswahl von Kleinstparteien, die immer das Rennen gemacht haben in den letzten Wahlen. Wichtig, also die kleinen Parteien sind nicht so wichtig sozusagen, aber die großen schon, weil sie beide einfach in den letzten Jahren, also in den letzten 35 Jahren, also 30 Jahren, 35 Jahren das Land auch massiv beeinflusst haben und genau. Und was spannend ist bei diesen zwei großen Parteien, ist einfach die Tatsache, dass es gibt etwas, was beide eint. Das sind Korruption, enge Verbindungen zu Oligarchie, Vetternwirtschaft und auch der Ausverkauf des Landes. Also wenn man in Tirana ist und wenn man Tirana, also die Hauptstadt von Albanien, kennt, das war früher anders, sah früher ganz anders aus als jetzt und mittlerweile ist es so, dass jeder Quadratmeter bebaut wird. Das ist der beste Weg, um Geld zu waschen, Drogengeld zu waschen. Parks und Grünflächen verschwinden immer mehr und Hochhäuser machen sich breit. Naturschutzgebiete werden internationalen Investoren überlassen, um dort Luxusresorts zu errichten. Ganze Dörfer verlieren den Zugang zu Trinkwasser, damit Pools für reiche Albaner und Touristen gefüllt werden können. Und in all diesen Absurditäten unterscheiden sich diese zwei großen Parteien kaum voneinander, weil sie beide für ein System stehen, das gleichermaßen auf Ausbeutung, Profitgier, Machtkalkül und auch die Zerstörung der Natur abzielt. Also um die Anfangsfrage zu beantworten, es ist politisch und sozial sehr schwierig in Albanien.
Genau. Tatsächlich war ich nur kurz eingeflochten, anekdotisch, letzten Sommer bin ich durch Albanien an der gesamten Küste lang gefahren und ich war wirklich schockiert. Also, aber das müssen wir jetzt hier nicht ausführen. Also wie da sozusagen, wie Agrotourismus dort sozusagen die Küste plattwalzt. Ne? Das war wirklich schockierend. Ein paar Jahre vorher war ich da, da war das noch nicht ganz so und genau.
Richtig.
War schwer zu erkennen. Aber kommen wir zu den Wahlen. Bei den Wahlen, du hast jetzt schon gesagt, es gibt zwei große Parteien, gewonnen hat die Sozialistische Partei und wir haben jetzt viele Länder, wir haben auch gerade über Portugal gesprochen, wo es auch eine sozialistische Partei gibt, die gar keine sozialistische Partei ist. Was ist diese sozialistische Partei unter Edi Rama, der die Wahlen zum vierten Mal in Folge gewonnen hat?
Genau. Also Edi Rama ist ein sozialistischer Premierminister, der in den letzten Jahren, ich glaube vor zwei Jahren war das, internationale Unternehmen nach Albanien eingeladen hat, beziehungsweise einlädt zu investieren und ihnen sagt, ey, kommt nach Albanien, wir haben keine Gewerkschaften hier, ihr könnt hier tun und lassen, was ihr wollt. Und es sagt eigentlich auch alles darüber, wie sozialistisch die sozialistische Partei ist. Oder Edi Rama ist auch ein sozialistischer Premierminister, der die faschistische Meloni aus Italien zu seiner besten Verbündeten erklärt. Ne? Und auch das erzählt Bände über den Zustand dieser Partei. Aber das stimmt, sie sind stärkste Kraft geworden und das hat auch unterschiedliche Gründe. In den vergangenen Jahren hat die Sozialistische Partei die Macht, also ihre Macht systematisch ausgebaut. Insbesondere durch den Einfluss auf die öffentliche Verwaltung, also im öffentlichen Dienst. Es gibt so ein unausgesprochenes Gesetz in Albanien, wer im öffentlichen Dienst arbeitet, der wählt die regierende Partei oder er fliegt, also er verliert seinen Job. Und zufällig, letztes Jahr im November, es waren genau sozusagen 6 Monate vor den Wahlen, schuf dann der seit 12 Jahren im Amt sitzende Premierminister Rama 3.900 neue Stellen im Staatsdienst. Das ist ein Schritt, der, wie ich finde, kaum zufällig passiert ist und auch nicht einfach so passiert ist. Und insgesamt arbeiten so rund 250.000 Menschen im öffentlichen Sektor. Hinzu kommen natürlich auch ihre Familienangehörigen, die oft unter Druck gesetzt werden, ebenfalls entsprechend die Sozialistische Partei zu wählen, aus Angst vor beruflichen Konsequenzen innerhalb der Familie. Und das alles ist insgesamt so ein sehr festes Machtgefüge. Es ist effizient organisiert und auch eng verzahnt miteinander. Und das hier ist sozusagen die größte und entscheidende Wählergruppe der Sozialistischen Partei. Das heißt, die Staatsbediensteten und die Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, ihre Familienangehörigen. Und genau, das ist sozusagen die stärkste Wählergruppe sozusagen, die sie haben. Und über den Rest der Wählerschaft kann nur vermutet werden, dass keinerlei handfeste Analysen dazu gibt. Aber die Sozialistische Partei hat auch bei den Stimmen aus der Diaspora, ne, also aus den quasi in den anderen Ländern sozusagen, wo viele Albaner sind, vor allem in Italien, in Griechenland, in der Schweiz, in Deutschland und so weiter und so fort, auch dort sehr große Zustimmung bekommen. Das klingt komisch, weil die Leute ja nicht umsonst weg sind, könnte man meinen. Aber auch dort hat die Sozialistische Partei seit 2 Jahren lang Wahlkampf gemacht. Und Wahlkampf unter Anführungsstrichen, wie auch immer irgendwie dieser Wahlkampf irgendwie übersetzt werden kann, weil viele berichten auch irgendwie, hey, wenn man sozusagen ne, im persönlichen Gespräch mit den Menschen ist, die erzählen auch, dass sie einfach quasi auch so ein bisschen quasi den Befehl auf Albanien haben, die Sozialistische Partei zu wählen, sonst verlieren ihre Familienangehörigen auch ihren Job. Und dann die Demokratische Partei, die ist, weiß ich nicht, die hat so einen Opfermythos, so eine Opfermythos-Strategie entwickelt irgendwie in den letzten Jahren, wo sie verloren hat immer. Also es gibt sozusagen die Wahlen, ne, und direkt nach den Wahlen, irgendwie, wo noch nicht ausgezählt wurde, verkünden sie erstmal den Sieg. Und wenn sich die Niederlage dann abzeichnet, sprechen sie von Wahlbetrug und nicht selten auch mit dem Versuch, dann auch den Auszählungsprozess aktiv zu stören. Das habe ich tatsächlich auch selber persönlich in diesem Auszählungszentrum erlebt. Und dass dann die Demokratische Partei wieder auch dieses Jahr die Wahlen sabotiert hat, das richtet nicht nur sozusagen enormen Schaden am Vertrauen in die Demokratie an, es hat auch den Weg dafür geebnet, dass sich die Sozialistische Partei zur faktischen Alleinherrscherin entwickeln konnte. Und die Demokratische Partei hat sich mehrfach gespalten in den letzten Jahren, das kommt auch neu hinzu. Und alle neuen hoffnungsvollen Führungspersönlichkeiten, die quasi einen Führungsanspruch hatten innerhalb der Partei, die haben diese Partei entweder verlassen oder wurden rausgedrängt. Und somit haben sie als Partei das Vertrauen der Bevölkerung mehrfach aufs Spiel gesetzt, so dass für die meisten Menschen in Albanien die Sozialistische Partei sozusagen als einzige Möglichkeit, als einzige Alternative bleibt. Einer Partei, die auch wirklich mit einem ganz konkreten Regierungsanspruch.
Ja, apropos Wahlbeobachterin, du hast es gerade schon gesagt, du hast es beobachtet, auch selber, also direkt vor Ort in Albanien warst du und
genau.
Ja, und genau, was man so in den wenigen Berichterstattungen in Deutschland lesen kann, ist das Thema Wahlfälschung oder sozusagen Unsauberkeit bei Wahlen. Du hast jetzt schon über Störungen Opponenten gesprochen, aber kannst du einschätzen, die Vorwürfe erstrecken sich, wie ich es gelesen habe, jetzt nicht so sehr auf die Durchführung der Wahlen, sondern auf unfairen Wahlkampf. Ne? Das klingt ja so, als wenn das anknüpft an das, was du sagst, so, ne? Die Durchdringung der Gesellschaft durch diese Sozialistische Partei.
Genau, es ist einmal so ein bisschen quasi die Rolle, die quasi Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes quasi auch im Wahlkampf gespielt haben. Ne? Das habe ich ja ein bisschen versucht zu erläutern. Das ist das eine. Das andere sind natürlich auch die Medien. Sozusagen bei öffentlichen Medien sind vier Vertreter auch sehr gut verbandelt mit der Sozialistischen Partei, weil sie durch die Sozialistische Partei an andere Sachen kommen, Ausschreibungen irgendwie für öffentliche politische Sachen. Ne? Also medial über die Nutzung der öffentlichen Ressourcen hat die Regierungspartei auch sehr viel Macht ausgeübt. Das hat auch dazu geführt, dass nicht alle Parteien den gleichen Zugang dazu hatten, klar. Ob die Wahlen jetzt im großen Stil manipuliert wurden, wie die Demokratische Partei das immer wieder gesagt und betont hat, das bezweifle ich stark. Aber es gab schon kleine Störungen, das auf jeden Fall. Und irgendwie auch so ein bisschen so ein kleines Erlebnis. Ich war ja auch quasi in dem großen Zählzentrum, wo die Stimmen aus der Diaspora gezählt wurden. Und da ist es immer wieder sozusagen zu Unstimmigkeiten gekommen. Zum Beispiel ein Beispiel, eine Box wurde ausgezählt. Am Ende findet dann so ein Wahlprotokoll muss durchgeführt werden man muss sich das so vorstellen, es gibt einen Tisch, auf diesem Tisch landen dann die ganzen Stimmzettel. Dieser Tisch wird von oben mit einer Kamera quasi gefilmt und überwacht und direkt daneben gibt es einen riesengroßen Fernseher und davor sitzen Vertreter aus kleineren Parteien, die nicht quasi Teil der Zählungsteams sind. Also bei den Zählungsteams sind nur die Demokratische und die Sozialistische Partei, also deren Vertreter sozusagen dabei, sie zählen. Und ich saß auch da für eine linke kleine Partei und habe auch gezählt und habe quasi auch immer mitgeschrieben, wie viele Stimmen irgendwie quasi diese linke Partei hatte. Und bei der Erstellung des Wahlprotokolls am Ende kam es dann irgendwie zu einer Unstimmigkeit. Daraufhin habe ich gesagt, dass ich dann quasi die Zählung neu beantragen möchte. Und dann hat der Vertreter der Sozialistischen Partei gesagt, ja, Moment, ich zähle hier nochmal nach und wie auch nichts sind dann zwei Stimmen sozusagen mehr gekommen. Also es waren dann quasi die Stimmen, die ich gezählt hatte, waren dann auch vollständig da. Also halt auch über so kleine Tricks wird da auch immer wieder was versucht, aber ich glaube so insgesamt, ne, also wenn man jetzt wirklich von Manipulation im großen Stil spricht, das ist nicht dazu gekommen. Aber klar, kleine Störungen und auch Versuche, die Stimmen zu manipulieren, die gibt es, die gab es auf jeden Fall.
Hm. Du hast aber jetzt schon ein gutes Stichwort gegeben. Jetzt vielleicht sozusagen zu dem, was jetzt auch für uns vielleicht besonders politisch interessant ist. Du hast schon gesagt, du hast für eine kleine linke Partei gezählt. Ich habe jetzt verschiedene Übersetzungen des Parteinamens gefunden, gemeinsam oder zusammen. Du kannst ja auch nochmal den albanischen Namen sagen. Aber genau, erzähl uns doch mal was über diese Partei. Und die hat auch irgendwie einen Sitz, glaube ich, erlangt. Ne? Und genau, vielleicht ein paar Worte zu dem.
Ja, klar, klar. Also es ist insgesamt so, es ist sozusagen, es gab 11 Parteien, die angetreten sind und eben diese zwei großen Parteien, die Demokratische und Sozialistische Partei, und dann gibt es noch drei weitere Kleinstparteien, die den Sprung ins Parlament geschafft haben. Und das ist einmal die Sozialdemokratische Partei, das ist so eine, die aus einer Spaltung mit der Sozialistischen Partei hervorgegangen ist. Sie haben 3,1% bekommen und drei Mandate. Dann gibt es eine andere Kleinstpartei, irgendwie, die aus der Spaltung mit der Demokratischen Partei hervorgegangen ist. Die hat zwei Mandate bekommen. Und dann ist sozusagen diese linke kleine, also diese linke Partei, irgendwie eine sehr frisch gegründete Partei, also vor Ende 2022 haben sie sich gegründet. Sie haben ein Mandat bekommen. Und die Partei nennt sich Levizia Bashk, das heißt Bewegung zusammen, die Bewegung zusammen. Und sie haben 25.000 Stimmen bekommen und ein Mandat ins Parlament. Und dann gibt es nochmal eine Reihe an Kleinstparteien, weiteren Kleinstparteien, die weniger als 0,3% erhalten haben und somit kein Mandat mehr erringen konnten. Zur neuen linken Partei Levizia Bashk. Also ich könnte auf jeden Fall stundenlang darüber sprechen, weil ich ihr politisches Tun von Beginn an mitverfolge, aber ich versuche das anhand von drei großen Etappen ein bisschen klarer zu machen. Also erstmal hat Albanien als einziges Land auf dem Balkan, neben Slowenien, eine linke parlamentarische Partei. Und allein das ist ein enormer Erfolg. Aber wie kam es dazu? Also es ist so, dass überall so in den Nullerjahren einfach viele linke Bewegungen entstanden sind, überall auf dem Balkan, nur nicht in Albanien. Ne? Es gab ja diese Finanzkrise und da gab es überall ganz, ganz große Proteste, nur in Albanien nicht. Also die so eine linke Bewegung in Albanien, die ist weder von der Finanzkrise 2008 bis 2009 Jahre, noch von regionalen Protestdynamiken irgendwie beeinflusst. Also ihr Aufstieg war wirklich alleinig von internen Faktoren geprägt und das hatte vor allem irgendwie mit dem Tod von 4 Demo-Teilnehmenden auf einer Demo im Januar 2011, das war so eine Antikorruptionsdemo damals gegen die demokratische Partei in Tirana und daraufhin, also gegen die rechte Regierung, entschuldigt, nicht demokratisch, gegen die rechte Regierung. Und daraufhin gründete sich dann ein Kollektiv, das war das erste Kollektiv, was aus Studierenden, Professoren bestand und auch das war die erste basisdemokratische linke Organisation im pluralistischen Albanien. Ne? Und die nannten sich politische Organisation, auf Albanisch Organisata Politica. Intern organisierten sie ein soziales Zentrum, hatten eine linke Zeitschrift, beteiligten sich nach und nach an Protesten von Studierenden, aber auch von Arbeiterinnen. Schritt für Schritt bildeten sie dann eine Studentenbewegung, die sich gegen die neoliberalen Reformen im Hochschulbereich stellte und 2018 zu den größten Straßenprotesten in der Geschichte Albaniens führte. Und dann wichtig ist auch zu wissen über sie, dass sie von Anfang an sich in Sektoren wie Callcentern, Bergbau, Ölraffinerien und auch in der Bekleidungsproduktion organisiert haben. Also wir haben Beschäftigte dort organisiert in kleinen, unabhängigen Gewerkschaften. Manche dieser Gewerkschaften gibt es nicht mehr. Das hatte auch damit zu tun, dass viele der Beschäftigten unglaublich viel Repression erhalten haben und viele auch quasi Albanien verlassen haben. Und genau, und im Rahmen von diesen Streiks haben sie auch einige greifbare Erfolge irgendwie organisiert. Und nach 12 Jahren wachsenden politischen Einfluss wurde ihnen immer wieder auf der Straße gesagt, hey, ihr macht tolle Sachen, ich möchte euch wählen können. Und dafür braucht ihr aber auch eine Partei. Und so gründete sich dann im Dezember 2022, also sozusagen, das waren die Kolleginnen und Kollegen, das waren die Leute sozusagen, die damals diese linke Bewegung, die erste linke Bewegung quasi gegründet haben und aufgebaut haben, die dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt organisieren wir uns in einer linken Partei, und die Partei haben sie dann genau Lewisa Bashk genannt. Und ihr Ziel war auf jeden Fall, eine albanische Linke aufzubauen, die sowohl in den Betrieben aktiv ist, als auch auf der Straße, als auch quasi bei den Menschen ist. Und im März 23, wirklich nur 3 Monate später, haben sie einen sehr spannenden Kommunalwahlkampf in Tirana geführt, wo sie dann auf Anhieb drittstärkste Kraft wurden, und eine Reihe, sie haben auch eine Reihe politischer Kampagnen auf die Beine gestellt, mit denen sie viele Menschen organisiert haben. Und dieses Jahr haben sie erstmalig an diesen bundesweiten Wahlen teilgenommen, also an diesen albanienweiten Wahlen teilgenommen, wo sie sofort mit einem Mandat eingezogen sind. Und klar könnte man meinen, ja, ein Mandat, was ist das schon? Das ist zu wenig. Die Leute vor Ort waren auch sehr enttäuscht über das Ergebnis zum Teil. Ich sehe das tatsächlich etwas anders, weil ich weiß, wie schwierig es ist, eine Stimme für die Wahlen zu bekommen. Ne? Viele Leute auf der Straße erzählen dir, dass sie dich wählen, dass sie alles gut finden, was du machst, aber ob sie dann auch wirklich sozusagen dich wählen und ob sie wirklich ihr Kreuzchen sozusagen, ne, bei deiner Partei machen, das ist eine andere Frage, und das kennen wir auch aus Deutschland. Um überall sozusagen viele Stimmen zu bekommen, bräuchte man sehr viele Menschen mit einem sehr starken, guten, aufsuchenden Wahlkampf. Genau, das konnten sie sozusagen in ihrer Anfangszeit jetzt nicht leisten. Hinzu kommt auch das politische Klima, das ich bereits beschrieben habe. Plus, der Wahlausgang war auch natürlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der etablierten Parteien, in dem viele Menschen auch strategisch gewählt haben. Und unter diesen Bedingungen war jeder Prozentpunkt ein harter, aber ja, ein wertvoller Gewinn. Denn 25.000 Menschen haben ihnen das Vertrauen geschenkt. Das ist großartig und auf jeden Fall der erste Stein in die Richtung. Also der erste Stein ist schon gelegt, und das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung in die richtige Richtung. So.
Das klingt total beeindruckend und gut, und auch nochmal total schön kontextuiert sozusagen, dass das jetzt sozusagen der Stein für die Zukunft ist, wie du es gesagt hast. Ja. Vielleicht ganz kurz am Ende, wir müssen langsam zum Ende kommen, wo siehst du die Perspektive? Klar, in der Bewegung zusammen, kann man sagen, sieht man die Perspektive für Albanien, aber genau, vielleicht doch 1-2 Gedanken am Ende. Meine Frage war unklar, ne?
Ich versuche das so ein bisschen einzuordnen, wahrscheinlich auch politisch sozusagen, wie Albanien sich quasi in der Region politisch weiterentwickeln soll, wie es, weiß ich nicht, irgendwas mit der EU, oder?
Ja, quasi, genau.
Ja, ich.
Das ist aber nochmal richtiges Fass, ne? Jetzt die EU-Debatte aufzumachen.
Das ist ein wichtiges Fass, aber es gibt total viele Punkte, die dafür sprechen. Mhm. Also vielleicht so kurz vorab, das Thema EU spielt auch für die linke Partei vor Ort nicht so eine große Rolle, und das hat gute Gründe. Das liegt zum einen an dem stockenden Prozess, also an fehlendem Fortschrittswillen seitens der EU. Es gab viele Versuche in der Richtung, und die sind alle gescheitert, zumindest in den letzten 10 Jahren. Und zum anderen ist es auch, das Thema EU ist ein sehr bürokratisches Thema und bietet insgesamt für Wahlkampf, für politische Kampagnen nicht so gute Anknüpfungspunkte, die eine Erfolgsgeschichte erzählen. Also deshalb ist das jetzt, es spielt für die linke Partei da vor Ort nicht so eine große Rolle, und dennoch gibt es gute Gründe, das zu tun. Also den einen Grund, ich würde so 5 Punkte da auch so festmachen, dazu werde ich immer wieder gefragt, und da gibt es so 5 Punkte sozusagen, die ich für mich immer da im Kopf habe, wo ich sage, hey, das ist wichtig, das alles spricht dafür, dass Albanien eine EU-Perspektive auch haben muss. Das eine ist einfach sozusagen dieses, was ich am Anfang thematisiert habe. Welche Mächte sind denn da vor Ort und haben ein Interesse? Ne, wir haben die Türkei, Saudi-Arabien und den Katar auf der einen Seite immer wieder gehabt, und ne, also nicht erfolgreich, aber die sind immer wieder da, wenn es ein Machtvakuum gibt. Dann gibt es immer so diese übermächtige Präsenz der USA, die auch Konjunkturen hat. Und da ist sozusagen die Integration in die EU ein echtes beziehungsweise das einzige strategische Ziel irgendwie, was Albanien irgendwie haben könnte, um quasi um sich so ein Stück irgendwie um quasi nicht am Ende der Nahrungskette zu sein und am Ende sozusagen außenpolitisch, aber auch geopolitisch da vor Ort selbst Entscheidungen treffen zu können. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist das Stichwort Government. Ich weiß, das ist ein schwieriges Wort irgendwie, weil es geht halt um Regierungsstandards. Ne? Ich finde dennoch irgendwie, wenn ich mir angucke, sozusagen, also allein so das quasi dieses Gefühl, wenn wir Wahlen in Deutschland haben, dann sitzen wir an diesen Sonntagen um 18 Uhr, wir setzen uns vor die Glotze hin und warten entspannt auf die Ergebnisse. Und in Albanien dauert dieser Zählungsprozess, der dauert irgendwie 10 Tage lang. Und allein sozusagen diesen Luxus zu haben, irgendwie, dass ich weiß, hey, da gibt es Leute, die zählen die Stimmen und es läuft alles gut, das hat auch irgendwie, das hat was, finde ich. Und genau diese Regierungsstandards der EU, die müssen eigentlich so ein Bezugs- und Orientierungspunkt für die staatliche Konsolidierung Albaniens bleiben. Und zweifellos gibt es auch hier viel Kritik am Demokratiedefizit der EU selbst, ne, an den zentralen Organen der EU. Klar, ne, an Einflussmöglichkeiten oder besser gesagt an fehlenden Einflussmöglichkeiten, an der Austeritätspolitik der EU und so weiter und so fort. Auch wenn Albanien sich weiterentwickeln muss, sollte Albanien und auch die Region, also der Balkan, sollen in die internen Debatten der EU über Reformen und die Gestaltung der Zukunft einbezogen werden. Und das kann sich wirklich nur positiv auf die Länder da beziehen. Ich könnte hier auch noch mal so ein bisschen mehr erzählen, aber ich mache mal hier einen Punkt. Also eine weitere Sache wäre irgendwie alles, was so mit der Integration von Märkten, Arbeitskräften, zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber auch neuen Gewerkschaften und öffentlichen Verwaltungen zu tun hat oder auch wissenschaftlichen Institutionen. Ne, also die sozusagen Zusammenarbeit mit der EU, die bietet Möglichkeiten für deren Verbesserung und auch Chancen für die Entwicklung eines echten Sozialstaates. Eine Investition in diesen Bereichen bedeutet auch die Stärkung der demokratischen Prozesse vor Ort, die am Ende auch der EU zugutekommen. Ne? Und ein weiterer Grund ist so ein bisschen, weil ich das auch so ein bisschen als Gewerkschafterin, auch so Arbeitskämpfe irgendwie in Tirana merke, wo neulich irgendwie die Voltrider dort gestreikt haben. Und es ist so, dass Albanien sozusagen nicht über die Verhandlungsmacht oder auch das Know-how verfügt, um Aktivitäten von einigen Sektoren wie im digitalen Dienstleistungssektor selbst zu regulieren. Und daher bietet auch hier die EU-Integration die Möglichkeiten, aber auch Mittel, um diese Herausforderungen anzugehen. Also im Moment ist es so, es gibt einen Mangel an Regulierung, an Rechtsprechung, an Aufsicht und an Wissen, was sozusagen von Unternehmen in Albanien gnadenlos ausgenutzt wird. Also das Beispiel mit den Riders ist so, es gibt keine Regulierung des Schichtsystems, keine tarifliche Grundlage von Entgelt, keine Grundlage von Leistung oder wie Leistung oder Performance insgesamt bewertet werden und an welcher Grundlage Kündigungen erfolgen. All diese Prozesse basieren aktuell auf Anwendungsalgorithmusdaten und das kann einfach nicht sein, dass Menschen einfach quasi von heute auf morgen ihren Job verlieren, weil genau. Und als letzten Punkt natürlich auch so ein bisschen so die Frage der Integration. Also das hat auch höhere Standards irgendwie zum Schutz der Grundrechte, aber auch der Grundfreiheiten insgesamt. Und hier auch so ein letztes Beispiel und dann bin ich durch. Eine der größten Lagunen für Pelikane und Flamingos und auch eine der letzten Lagunen für Pelikane und Flamingos in Europa befindet sich in Albanien. Das ist die Karavasta-Lagune. Ein absoluter Geheimtipp gewesen, aber nicht vor dem Ausverkauf geschützt, auch wenn es ein Naturschutzgebiet ist. Und der Staat verkauft die Ausschreibung war nicht öffentlich. Es gab nie eine, so rum. Ein paar Tage später postet dann der Schwiegersohn von Trump bei X, also ehemals Twitter, dass er sich freut, eine Karavasta-Lagune, das größte Urlaubsresort auf dem Balkan zu bauen. Das meine ich mit kaputten demokratischen Institutionen in Albanien, wo selbst neoliberale Standards wie Wettbewerbsfähigkeit nicht funktionieren, geschweige dann Naturschutz irgendwie. Und die USA sagt kein Wort dazu. Die einzigen, die dazu was gesagt haben, das waren Organisationen aus der EU. Also insofern ist die EU als Institution der progressivste Player. Klingt komisch, aber es ist wirklich die progressive Player vor Ort. Mhm. Und es gibt dafür für Albanien keinen Grund, eigentlich Nein zu sagen. Punkt.
Genau. Das ist eine total spannende Debatte, die man wahrscheinlich weiterführen sollte. Und gerade auch eine deutsche Linke sollte sozusagen das auch auf dem Schirm nehmen. Ich kenne solche Debatten aus anderen Teilen Osteuropas. Aber vielen Dank, Inva, für die Einschätzung. Wir müssen jetzt wirklich einen Punkt machen. Aber super spannend. Genau. Und vielleicht auch die Animation für Menschen, die zuhören, sich mehr für Länder zu interessieren, wie Albanien, die, glaube ich, in der Berichterstattung hier kaum vorkommen. Ne? So, insofern, danke für diesen tollen Einblick.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mhm. Tschüss.
Schönen Tschüssi. Abend. So.
Gut, ihr hört das Linksdrehende Radio. Wir machen eine kleine Musik und dann weiter im Programm, wa?
Richtig. Mhm.
Es war ja auch der 8. Mai, nicht wahr?
Wie? Wo?
Überall. Pyong Peng hat am 8. Mai diesen Titel veröffentlicht, den ihr vor 2 Wochen nicht gespielt habt. Deswegen ist es okay, den heute zu spielen,
ja,
oder?
Wir haben vor 2 Wochen über den 8. Mai gesprochen.
Jetzt rate, wie der Titel heißt.
Nie wieder Deutschland?
Nee, nur nie wieder.
Nie wieder.
Gut.
Das kann man machen.
Gut, dann seid ihr am linksdrehenden Radio. Wir hatten gerade ein sehr intensives Gespräch zu den Wahlen in Albanien und einer Partei, die sich zwar sozialistische Partei schimpft, aber ganz offenbar keine ist und kleinen linken Alternativen.
Richtig, ja. Mhm. Und wenn es die überall jetzt gibt, in so osteuropäischen Ländern, ist ja zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer.
Mhm.
In diesen bewegten Zeiten.
Das wird unser Meme, I tell you.
Ja,
I tell you. Radio-Meme.
Das stimmt, ja.
Meme. Ach so, haben letztens Jugendliche mich ausgelacht, weil ich Meme gesagt habe, weil es ja Meme heißt.
Ach so, ist ein englisches Wort.
Meme ist ein englisches Wort?
Ja.
Ist sicher? Ich dachte, das wäre ein sächsisches Wort.
Ach so, kann auch sein, wo wir bei Sachsen wären.
Oh, was eine Bridge.
Was eine Bridge?
Ne? Aber was ist eine Carola?
Aber was ist los in Sachsen?
Die Carola Bridge, die wird zurückgebaut.
Für immer?
Nee. Der Stadtrat hat sich entschieden für eine unkomplizierte, schnelle Variante. Das heißt in dem Fall also ein Ersatzbau, der alten Carola Brücke sehr ähnelt. Weil dann ganz viele Bauanträge nicht nötig sind oder so.
Das ist ja eine ganz großartige Sache.
Finde ich auch, ne? Dann kann man unten wieder Nadel und Ronny dran schreiben und.
Dann ist alles gut.
Dann ist alles wieder wie vorher.
Und was kostet das?
Einwandfrei.
Und wann passiert es?
Gott, ey. Also, naja, jetzt ist erstmal Rückbau. Der Rückbau dauert ja noch mindestens ein Jahr, glaube ich.
Ja, und dann haben sich ja alle dran gewöhnt, dass es diese Brücke nicht mehr gibt. Und dann kann man es ja auch lassen, oder?
Dann gibt es ja die Flugstraßenbahn, die dann da dort über den Fluss.
Ja,
eine Schwebebahn.
Ja, eine Schwebebahn oder man nimmt halt die anderen Brücken oder läuft unten lang. Das bringt
durch
dann.
Die Furt.
Bringt nicht so viel.
Durch die Elbfurt.
Hast schon recht, ja. Bringt nicht viel.
Es wird sich schon irgendwie ergeben. Das geht frühestens in 1,5 Jahren los, vermutlich der Ersatzbau.
Mhm.
Und Kosten habe ich mir jetzt nicht gemerkt.
Das dauert ja auch und dann. Ist kein Geld da und dann wird es noch teurer und dann verschleppt sich das jetzt wieder.
Dann passiert wieder irgendwas beim Rückbau, ne? Da findest du irgendwas dort in der Elbe. Liegt da viel Zeug rum.
Da kann ich ja gleich mal den Link machen zu einer Debatte, die im Landtag stattgefunden hat, nämlich über, hast du davon schon gehört, es gibt ja das Projekt in dieser Landtagsdebatte seit 2014, gibt es einen Staatsvertrag zwischen Thüringen und Sachsen für den Bau einer gemeinsamen JVA in Zwickau. Marienthal.
Was ist die Notwendigkeit für eine gemeinsame JVA?
Na, es sollen 2 JVA in Sachsen geschlossen werden.
Ja, und wegen sinkenden Bedarfs?
Nee, wegen Baufälligkeit.
Okay.
Genau. Und das soll
man schließt 2 und baut eine neue große.
Genau, das wird so ein Riesending irgendwie. Ne? Und 2014 ist dieser Staatsvertrag gekommen. Dann wurde angefangen zu bauen. Also planen, keine Ahnung, ein bisschen. Dann ist der Chefplaner irgendwann entlassen worden. Und jetzt ist das, also es ist schon mit dreistelligen Millionenbeträgen beziffert und es geht einfach nicht voran. Ne? Und es gibt sogar, in Zwickau gab es eine Bürgerinitiative gegen diese JVA, die jetzt die Oberbürgermeisterin stellt. Verrückt, oder? Das ist der Ursprung der Dings. Und Thüringen erwägt derzeit auszusteigen und das einfach sozusagen ad acta zu legen. Das ist einfach ein Millionengrab, kann man sagen. Rico Gebhardt von der Fraktion Die Linke meinte, das ist Sachsens BER. Genau. Und auch Sachsen überlegt jetzt da auszusteigen und das Projekt einfach nach Staatsvertrag, Planungsleistung, keine Ahnung, wie viele Millionen da schon versenkt wurden, einfach wieder zu streichen. Verrückt, oder?
Hätte man das auf die grüne Wiese gestellt, oder?
Wissen ist keine Ahnung.
Okay.
Na, irgendwie an Zwickau dran oder so. Ja, genau. Aber es kommt nicht voran. Und ja, seit 10 Jahren.
Stark.
Ist schon eine starke Nummer, ne?
Das habe ich noch nie von gehört.
Nee, siehst du? Kann auch bildend sein, dem Sächsischen Landtag zu folgen.
Ja.
Und ich glaube, jetzt waren sich sogar alle einig diesmal. Also,
was passiert denn bei so einer Landtag? Also zum Kontext, bei der nächsten Landtagssitzung soll ja ein Haushalt verabschiedet werden. Ne? Das ist ein relativ wichtiger Move.
Ja.
Nicht nur für Sachsen und vor allem aber für die nächsten 2 Jahre, ne? Also fürs laufende Jahr und fürs nächste Jahr.
Anderthalb Jahre.
Sogenannter Doppelhaushalt.
Richtig, genau. Ja.
Daran hängt ja unter anderem ganz viel Zeug, worüber wir hier so reden. So, Zivilgesellschaft, Demokratieprogramm, also genau, ganz viele Trägerinnen brauchen diesen Haushalt, damit endlich wieder Geld ausgeschüttet werden kann.
Oder ausreichend Geld.
Unter anderem. Es gibt wirklich tausend gute Gründe für einen Staatshaushalt, der beschlossen werden muss, am besten in dem Jahr, wo er gilt.
Vor allem für Investitionen, ne, muss man sagen. Das ist jetzt nicht der Förderbereich, sondern wenn ich irgendwas bauen will, Schulen sanieren und so.
Ist ja dann fast ein halbes Jahr schon von dem Jahr.
Richtig.
Von dem Laufenden.
Es gibt eine vorläufige Haushaltsführung, wo gerade so Förderprojekte nur so Abschläge kriegen und viele... Also einige mussten tatsächlich schon zumachen, weil das einfach zu wenig ist. Da gibt es so einen kleinen Abschlag bloß und die haben keine Rücklagen oder wissen halt nicht, wie es weitergeht. So, ne? Das ist schon dramatisch. Ne? Und das betrifft wirklich so, Zivilgesellschaft ist immer so groß, aber Demokratieförderung, Gleichstellung, sexuelle Vielfalt, Gesundheitsförderung, AIDS-Hilfe. Ach Gott, das ist ganz viel. Mhm. Also gerade auch in diesen wichtigen Bereichen, Gesundheit, Pfleger, Seniorinnen, Jugend, genau. Mhm. Ja, nicht nur in diesen Demokratieförderbereich oder so, klingt jetzt komisch, ne? Aber das ist ja, geht weit herum. Und was ist jetzt deine Frage?
Naja, jedenfalls hat man sozusagen jetzt noch diese Sitzung, also genau, alle gucken auf diese Haushaltssitzung.
Ja.
Aber jetzt, diese Woche war ja auch. War so ein bisschen, ist das dann so ein bisschen unspektakulär?
Ja, naja, das ist halt Parlamentarismus. Es werden Anträge gestellt, es gibt Gesetze, die wir auch verabschiedet haben. Ich glaube, das war jetzt eher so Kirchenfinanzierung, Weiterführung, keine Ahnung. Es gibt aktuelle Debatten. Naja, in einer parlamentarischen Demokratie gehört das dazu, würde ich sagen. Den Haushalt kann man nicht vorziehen. Der Haushalt ist ja erst im März dem Landtag überreicht worden. Neue Regierung kam so spät und so. Und das ist jetzt sozusagen so ein Turbo-Verfahren. Also in 3 Monaten den über die Bühne zu bekommen, da hat man sonst ein bisschen mehr Zeit. Und hinter den Kulissen werden jetzt halt Änderungsanträge diskutiert.
Ja, geschmissen.
Und in den Ausschüssen verhandelt, abgestimmt. Dann gibt es noch Gespräche, die Minderheitsregierung braucht ja Partnerinnen für ihren Haushalt und muss auch sozusagen so Krümchen verteilen und diese Gespräche laufen noch parallel zu den Ausschusssitzungen.
Ja.
Also ein ganz schön intensives Verfahren, aber es braucht natürlich trotzdem diese regulären
Landtagssitzungen. Aber gibt es da jetzt schon so funktionierende Arbeitsweisen und hat man schon so Gefühl dafür, ob das funktioniert?
Es funktioniert schon eigentlich ziemlich gut im sachbezogenen Bereich. Die Linke hat einen Gesetzesentwurf durchbekommen, da hat die CDU nochmal ein bisschen was dran das geändert. Ein
historisches Ereignis, ne?
Genau, aber es flattern jetzt auch die ersten Anträge, wir haben den ersten Antrag beschlossen, der im Konsultationsverfahren quasi von CDU, SPD, Linker und BSW bearbeitet wurde zu frühkindlicher Bildung in Kita. Mhm. Die Grünen sind da irgendwo ausgestiegen in dem Verfahren und jetzt werden weitere Anträge folgen von BSW, Linken, Grünen, die in dieser Konsultation dann verabschiedet werden und dann heben wirklich SPD, CDU die Stimmen für einen Antrag von den Grünen, ne, den sie dann aber mitbearbeitet haben oder von den Linken. Schon irgendwie hat sich schon ein bisschen eingeübt. Beim Haushalt funktioniert es noch nicht, weil das so ein komplexes Ding ist. Es gibt 14 Einzelpläne, heißt das, die alle mega dick sind.
Ja, gehören die zu den jeweiligen Ministerien? Die Einzelpläne?
Jedes Ministerium hat einen eigenen Haushalt, das sind 10 Ministerium und dann noch sowas wie Staatsbetrieb für irgendwas, hat er nochmal einen Plan. Also es kommen noch 4 andere Pläne, Rechnungshof und so dazu. Hm.
Ja, okay.
Die muss man durchwälzen, die Fehler finden und ja.
Naja, und die Streichung finden.
Ne? Und die Streichung, ja. Mhm.
Stimmt, das genau, es kommt ja zu dieser Doppelinzidenz quasi, dass die regierenden Parteien offenbar beschlossen haben, übelst viel zu sparen.
Ja.
Und gleichzeitig aber keine Mehrheit haben.
Richtig, genau. Mhm.
Mhm. Ja, ja.
Ja, und keine Kredite aufnehmen wollen. Ne? Das wäre jetzt nämlich möglich. Ja, zwar hat Sachsen eine eigene Schuldenbremse in der Verfassung. Mhm. Und die Verfassung kriegst du mit den Mehrheiten im Landtag gerade nicht geändert. Da ist leider der Typ aus Grimma, der Freie Wähler, ist das Zünglein an der Waage für die Zweidrittelmehrheit.
Ah, der labert eine Scheiße.
Aber
Entschuldigung, ich habe mir Teile angeguckt.
Aber damit ich es noch sagen, das Sondervermögen der Bundesregierung für Investitionen ermöglicht den Ländern selber auch Schulden aufzunehmen in so einem kleinen Bereich. Und selbst das will die CDU nicht. Das könnte aber die Lösung auch ein bisschen für den Haushalt sein. Mhm. Wollen sie aber nicht. Mal gucken.
Einwandfrei.
Daran arbeiten wir. Und auch die Grünen und übrigens auch das BSW. Mhm.
Wir haben fast schon wieder überzogen.
Scheiße. Und du wolltest eigentlich noch über...
Ich wollte noch sonst sowas.
Ja.
Aber wie es immer ist, ne? Die Sendezeit geht am Ende schneller vorbei, als man denkt.
Richtig.
Und deswegen sagen wir...
Tschüss.
Das war euer linksdrehendes Radio. Wir hören uns in 2 Wochen wahrscheinlich. Wir müssen noch eine Lösung finden, wie wir es machen.
Irgendwie.
Normalerweise haben wir aus dem Pfingstcamp gesendet. Immer wenn
Sister?
LDR aufs Pfingstcamp fiel, haben wir irgendeine Sendung aus dem Pfingstcamp gestreamt.
Sister?
Das wäre für dich auch ein Grund zu kommen. Naja,
Sister?
Ich sag's nur.
Sister?
Wir übergeben an die nachfolgende Sendung. Es handelt sich um eine sogenannte Dub Night. Es ist eine Radioshow, in der Dub-Musik abgespielt wird.
Wow.
Die läuft alle 2 Wochen auf Radio Blau, direkt nach dem linksdrehenden Radio. Und das wird euch, liebe Hörerinnen, sicherlich alle komplett vom Hocker hauen.
Dann.
Also die Tatsache, dass es so ist, ich hoffe, euch haut jetzt auch die Mucke vom Hocker oder in den Sessel. Wahrscheinlich drückt sie euch in den Sessel. So.
Dann
so soll es werden.
Los.